Ich betone es mal so am Ende, weil ich denke, ursprünglich ist es auch richtig so. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Inzwischen pfeifen es die Spatzen von den Dächern der Gemeinde Jesu, dass das Kommen unseres Herrn Jesus Christus nahe bevorsteht. Ich denke, dass wir alle unter diesem Eindruck stehen, sich alles zuspitzt in dieser Welt und dieses Wort, siehe, ich komme bald, für uns eine ganz besonders aktuelle Bedeutung hat und bekommt. Es gibt natürlich auch Stimmen in unserer Zeit, die die Wiederkunft Jesu bezweifeln. Petrus spricht davon, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die das Kommen des Herrn verneinen. Wir schauen da mal hinein in den zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Da geht es ja um die Wiederkunft des Herrn. 2. Petrus, Kapitel 3, von Vers 3 an. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Eines ihrer Hauptargumente lautet also, es bleibt doch alles beim Alten. Sind jetzt 2000 Jahre vergangen und die Weihnachtsbotschaft, Friede auf Erden, ist immer noch nicht in Erfüllung gegangen. Im Gegenteil, nach zwei schrecklichen Weltkriegen besitzt inzwischen ein chaotischer Staat wie Pakistan über 70 Atomsprengköpfe und ist in der Lage, sie mit entsprechenden Langstreckenraketen 2500 Kilometer weit zu tragen. Die Welt hat sich nicht verändert, im Gegenteil, sie ist schlimmer geworden. Das Kommen des Herrn ist ausgeblieben. Moment, sagt Petrus, diese Spötter wollen nicht wahrhaben, dass es in der Vergangenheit immer wieder einschneidende Ereignisse in dieser Welt gegeben hat, die diese Welt total verändert haben, und nennt als herausragendes Beispiel dafür die Sintflut. 2. Petrus 3, Vers 5 und 6. Denn sie wollen nichts davon wissen. Dieses Wollen müssen wir hier unterstreichen, betonen. Sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Es war also ein einschneidendes Ereignis in der alten Welt. Genauso wird es dann in Zukunft geschehen, wenn auch auf eine andere Art und Weise. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Also es ist durchaus nicht immer alles beim Alten geblieben. Und wir in unserer Zeit haben es mit Zeichen zu tun, die uns von der Heiligen Schrift prophezeit auf die bevorstehende Wiederkunft Jesu hinweisen. Die Sammlung des jüdischen Volkes im Staat Israel. Der Herr Jesus spricht davon, wenn er sagt, dass der Feigenbaum Blätter gefindet, dann sollen wir wissen, der Sommer ist nah. Das vereinte Europa als letztes antichristliches Reich, unmittelbar vor dem Kommen des Reiches Gottes. Wir lesen das im Propheten Daniel. Und dass es in dieser Welt schlimmer wird, dunkler wird, ist nach den Prophezeiungen unseres Herrn Jesus gerade ein Zeichen der letzten Zeit. Zunahme von Kriegen und auch was das Miteinander der Menschen betrifft, ein sehr liebloses, kaltes, unbarmherziges Verhalten. Gestern Morgen sagte mir noch eine Geschäftsfrau, ich war alleine in dem Laden einen Augenblick, und da meinte sie, sie klagt eigentlich sonst sehr, sehr selten über irgendwelche Missstände oder dergleichen. Sie sagte zu mir, wie sie das manchmal beobachten müsste in ihrem Laden, wie lieblos die Menschen miteinander umgingen. Das ist also offenbar typisch für unsere Zeit. Die Herzen werden mehr und mehr kalt. Es ist klar, wenn der Heilige Geist sich zurückzieht von einem Volk und die Menschen sich selbst überlässt, dann werden die Herzen hart und die Herzen werden kalt. Und jeder ist nur noch auf das Seine bedacht. Hat so viel mit sich selbst zu tun, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich um das Wohl der anderen zu kümmern und sich damit einmal auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen und mit Hand anzulegen. Das ist also ein typisches Merkmal unserer Zeit. Die Liebe in den vielen, so sagt der Herr Jesus, wird erkalten. Die Liebe in den vielen wird erkalten. Und wir alle stehen in dieser großen Gefahr und haben es nötig, immer wieder den Herrn Jesus aufzusuchen und zu beugen, zu demütigen unter alles lieblose und harte und kalte Verhalten und uns füllen zu lassen mit seiner Liebe, mit der Liebe des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Nun, also das, was die Spötter als Argument anführen, ist nur noch dunkler geworden in dieser Welt und es ist nichts passiert, es passiert auch nichts, es wird auch nichts passieren. Das ist gerade ein Zeichen, das uns hinweist auf das baldige Wiederkommen unseres Herrn. Und wenn das bald, siehe, ich komme bald, sich nun über 2000 Jahre hingezogen hat, dann hat das etwas damit zu tun, dass Gott ein ganz anderes Zeitverständnis hat. Ich lese noch einmal aus 2. Petrus Kapitel 3. Petrus fährt fort mit den Worten, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Dann geht's weiter. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Petrus nennt uns hier einen Grund, warum der Herr noch scheinbar verzieht, weil er Geduld hat. Er möchte gerne, dass Menschen zur Umkehr kommen, dass Menschen zur Buße kommen, zum Glauben an den Herrn Jesus und errettet werden. Und vor Gott gilt eben eine ganz andere Zeitrechnung. Sein Bald ist nicht identisch mit unserem Bald. Anders ist es, hier geht es um Heilsgeschichte, anders ist es, wenn es um persönliche Dinge in unserem Leben geht. Auch da müssen wir manchmal lange warten auf das Eingreifen Gottes. Aber da dürfen wir durchaus sagen mit dem Psalmisten, Herr, greif jetzt schnell ein, greif jetzt bald ein. Es ist Zeit, dass du eingreifst. Da dürfen wir das vor Gott geltend machen, dieses bald nach unserem Zeitverständnis. Es ist nötig, dass du jetzt eilends hilfst. Immer wieder finden wir das in dem Psalm. Aber wenn es um Heilsgeschichte geht, dann gilt dieses andere Zeitverständnis Gottes. Da sind 1000 Jahre vor ihm wie ein Tag. Und so sind 2000 Jahre inzwischen ins Land gegangen und der Herr Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und dennoch gilt dieses Wort auch zu der damaligen Zeit, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wie viel mehr gilt dieses bald eben für unsere Zeit, da wir doch diese Zeichen haben, die uns hinweisen auf die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun, wenn es nun gewiss ist, dass der Herr kommt, dass er bald wiederkommen wird, dann sollen wir daraus die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Dann hat das ja eine Bedeutung für uns. Und wir finden das in den Gleichnissen, in den Evangelien, die etwas zu tun haben mit dem Kommen des Herrn, mit der Wiederkunft des Herrn. Immer wieder geht es darum, dass wir wachsam sein sollten, dass wir vorbereitet sein sollten. Das verstehen wir nicht in dem Sinne, wie ich es mal gelesen habe, in einer Broschüre. Da wurden 10 Punkte angegeben. Diese 10 Punkte mussten erfüllt werden, um vorbereitet zu sein auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Das ist absolutes Gesetz. Damit haben wir nichts zu tun. Du musst nicht erst perfekt sein, um auf den Herrn, auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet zu sein. Aber in der Gerechtigkeit Christi erfunden zu werden, wenn der Herr wiederkommt, bei ihm zu bleiben, auf ihn ausgerichtet zu sein, von seiner Vergebung zu leben, von nichts anderem als von seiner Gnade, das ist entscheidend wichtig. Und das hält uns auch innerlich wach. Und da freuen wir uns auf den Tag seines Kommens. Es ist klar, wenn ich bewusst in der Sünde lebe, wenn ich genau weiß, dass ich auf einem verkehrten Wege bin, bewusst in der Sünde lebe, dann kann ich mich nicht freuen auf das Kommen des Herrn. Dann kommt er für mich zum Gericht. Das ist schrecklich. Aber für Gemeinde Jesu kommt er ja zum ewigen Heil. Und dennoch ist es nötig, dass wir ermahnt werden. Ich finde das immer wieder in der Heiligen Schrift. Gottes Bewahrung der Gemeinde Jesu, die Bewahrung der Auserwählten, derer, die vor Grundlegung der Welt auserwählt sind zum ewigen Heil, geschieht auf dem Wege der Ermahnungen. Wir können also nicht sagen, wer auserwählt ist, der kommt halt ans Ziel, wie er auch immer lebt. Nein, Gott ermahnt seine Auserwählten. Und er züchtigt sie auch, er erzieht sie, er führt sie Zerbruchswege, damit sie auf diesem Weg zur ewigen Herrlichkeit bewahrt bleiben. Immer wieder auch zurückgebracht werden, falls sie in die Irre gehen. Und darum diese so wichtige Ermahnung hier, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das wollen wir jetzt einmal sagen im Blick auf das vor uns liegende Jahr 2008. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Es handelt sich hier um ein Wort an die Gemeinde zu Philadelphia. Philadelphia heißt Bruderliebe. Und diese Gemeinde bekommt, wie auch die Gemeinde zu Smyrna, keinen Tadel. Wird aber hier vom Herrn dazu ermahnt, das festzuhalten, was Gott ihr aus Gnaden in Christus Jesus geschenkt hat, damit sie nicht am Ziel vorbeitreibt. Also einen Automatismus gibt es nicht im Reiche Gottes. Sondern hier wird ermahnt und hier wird ermutigt, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Nun, die Sendschreiben werden auch immer wieder prophetisch verstanden und kirchengeschichtlich ausgelegt. Das heißt, jede Gemeinde in der damaligen Zeit, ob es nun Thyatira ist, Smyrna ist, Philadelphia ist, welche Gemeinde auch immer, charakterisiert eine bestimmte Epoche in der Kirchengeschichte. Sardes beispielsweise steht für den sogenannten Protestantismus und Thyatira steht für den Katholizismus. Die Brüderbewegung nimmt für sich in Anspruch, Philadelphia zu sein. Nun, diese kirchengeschichtliche Auslegung hat auf der einen Seite sicherlich ihre Berechtigung, auf der anderen Seite allerdings auch ihre Grenzen. Und so hat es sicherlich zu jeder Zeit in den unterschiedlichsten Bewegungen all das gegeben, wofür diese Gemeinden hier stehen. Es ist auch heute jedes Sendschreiben für jede Gemeinde, wie sie sich auch nennen mag, und darin wieder für jeden einzelnen Gläubigen Gottes Wort. Und von daher von größter Bedeutung. Also wir können nicht sagen, Philadelphia, das gilt der Brüderbewegung, da haben wir nichts mit zu tun. Thyatira, dieses Sendschreiben, Katholizismus, haben wir nichts mit zu tun. Sondern jedes Sendschreiben ist Gottes Wort an jede Gemeinde, zu allen Zeiten, auch in unserer Zeit, auch heute, und an jeden einzelnen Gläubigen. So wollen wir es verstehen. Hier ist von der Krone die Rede. Also halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Von der Krone ist im Neuen Testament an verschiedenen Stellen die Rede, und zwar in unterschiedlichen Varianten. Und immer geht es um die Vollendung. Immer geht es um das Erreichen der zukünftigen ewigen Herrlichkeit. Und alles, was diesem Ziel im Wege steht, muss überwunden werden. Deshalb heißt es immer wieder in diesen Sendschreiben, wer überwindet. Und was zu überwinden ist, das ergibt sich dann immer wieder aus dem entsprechenden Sendschreiben. Es ist interessant, das einmal daraufhin zu untersuchen. Wenn es heißt, wer überwindet, und dann kommt die Verheißung, ja, was gilt es denn jetzt zu überwinden? In Thyatira, in Sardes, in Philadelphia. Es geht also um die Vollendung. Und überwinden werden wir dadurch, dass wir an dem festhalten, was dieser Gemeinde hier zu Philadelphia geschenkt ist. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und wir fragen uns jetzt, was hatte denn diese Gemeinde? Halte, was du hast. Was hatte sie denn? Was sollte sie festhalten? Wir lesen dazu Vers 8, Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Eine wunderbare Verheißung, die wir für uns persönlich auch in Anspruch nehmen dürfen, als Gemeinde. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, niemand kann sie zuschließen. Jetzt kommt es. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Hier werden also drei Dinge genannt. Einmal, du hast, was hatte sie? Eine kleine Kraft. Zum Zweiten, du hast mein Wort behalten. Und als Drittes, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Darüber wollen wir jetzt ein wenig nachdenken. Das Erste, du hast eine kleine Kraft. Das ist zunächst mal eine Feststellung, die uns befremden mag. Sollte sich die Gemeinde Jesu denn nicht ausstrecken nach einer großen Kraft, nach der großen Kraft Gottes? Und sollte diese große Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung unseres Herrn Jesus, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, sollte sie nicht mächtig unter uns, in unserem eigenen Herzen und auch in der Gemeinde Jesu wirksam sein? Sollten wir uns danach nicht ausstrecken? Beten wir nicht auch immer wieder darum? Immer wieder mein persönliches Gebet, Herr, schenke ein machtvolles Wirken deines Heiligen Geistes. Ich scheue mich ein wenig davor zu beten, Herr, gieße doch deinen Heiligen Geist aus, weil das ein heilsgeschichtliches Ereignis gewesen ist. Pfingsten, da ist ein für alle Mal der Heilige Geist ausgegossen. Dennoch haben wir immer wieder und immer wieder ein Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde an unseren Herzen nötig. Und zwar bitter nötig in unserer Zeit. Denn wie ich vorhin schon sagte, eingangs schon sagte, der Heilige Geist hat sich mehr und mehr von unserem Volk zurückgezogen und ist dabei, sich auch von den Gemeinden mehr und mehr zurückzuziehen. Er ist betrübt, zutiefst betrübt, das hat vielerlei Gründe. Und deshalb wird es dunkler in unserem Volk und auch in den Gemeinden. Es ist eine große Not und deshalb sollten wir beten, Herr, wirke durch deinen Geist. Du hast ihn uns gegeben. Schenke, dass er in unseren Herzen wirkt und arbeitet, all das, was dich verherrlicht. Ich habe einmal eine Ansprache gehört, leider nur auf einer Kassette oder CD, ich weiß nicht, was es gewesen ist, von Pastor Wilhelm Busch. Es war eine Ansprache, die er gehalten hat zum Pfingstfest. Und da sagt er so von ganzem Herzen, da kam es so richtig aus ihm heraus, wonach sein Herz dürstete, wonach er sich sehnte, gerade auch als Verkündiger des Evangeliums. Ach Herr, schenk mir doch die Fülle deines Heiligen Geistes. Nicht nur das Wirken des Heiligen Geistes auf Sparflamme. Schenk mir doch die Fülle des Heiligen Geistes. Danach sehnte er sich. Warum? Nun, er wusste, all mein Predigen ist vergeblich, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Ist alles umsonst. Alle gute Vorbereitung. Alle Bemühungen, auch den Zuhörern das Wort Gottes verständlich zu machen, es recht nahe zu bringen, ist vergeblich, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Und wir brauchen nicht nur zur Verkündigung den Heiligen Geist, wir brauchen auch zum Hören den Heiligen Geist. Wir brauchen zu allem, was hier in der Gemeinde geschehen soll, den Heiligen Geist. Zum Lesen hier, zum Beten, zum Singen. Wir brauchen auch den Heiligen Geist zum Austausch nach dem Gottesdienst. Wir sind ganz darauf angewiesen, dass der Heilige Geist unter uns wirkt. Wie sehr sehnt man sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und so heißt es in der Apostelgeschichte, dass die Apostel mit großer Kraft bezeugten, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden sei. Mit großer Kraft. Also sollten wir uns nicht danach ausrichten. Und jetzt heißt es hier, du hast eine kleine Kraft. Wie sollen wir das verstehen? Wir dürfen es also, das wollen wir jetzt festhalten, wir dürfen es also nicht so verstehen, als ob die Kraft Gottes nicht vermehrt unter uns wirksam sein sollte. So dürfen wir es nicht verstehen. Auch eine andere Möglichkeit des Verständnisses können wir nur bedingt akzeptieren. Die Gemeinde in Philadelphia war sicherlich keine Megagemeinde. Da versammelten sich nicht 10.000 Leute oder 5.000, nicht einmal 1.000. Ich habe in einem Vortrag einmal gehört, dass die neutestamentlichen Gemeinden eigentlich verhältnismäßig klein waren. Es war davon die Rede, so um die 100 oder 50 bis 100 oder so. Ich kann nicht sagen, wie der Redner darauf gekommen ist. Also offenbar ist es so, dass die Gemeinden damals nicht so riesig waren. Also mit Sicherheit keine Megagemeinden waren. Und wenn sich zu Pfingsten in Jerusalem 3.000 Menschen bekehrten, nachher wird die Zahl von 5.000 genannt, dann müssen wir nicht meinen, dass die alle am Ort in einer Gemeinde gesammelt wurden. Die kamen auch von weit her und gingen dann wieder zurück in ihre Heimat. Die waren zum Fest gekommen und waren dort zum Glauben an Jesus gekommen, hatten den Heiligen Geist empfangen, gingen zurück in ihre Heimat und waren dort Zeugen des Evangeliums. Also, die Gemeinden waren verhältnismäßig klein. Und dennoch kann man nicht unbedingt sagen, dass eine zahlenmäßig große Gemeinde in unserer Zeit nicht geistlich gesund sein könnte. Das dürfen wir nicht sagen. So sehr wir gerade in unseren Tagen berechtigte Probleme mit geistlichen Massenbewegungen haben. Nicht wahr? Sie sind uns von vornherein verdächtig. In einer Zeit des Abfalls sind diese großen religiösen Massenbewegungen von vornherein verdächtig. Und wenn wir dann hier und da unsere Anfragen haben, hoffentlich nicht aus Neid, weil wir so eine kleine Schar sind, sondern berechtigte Anfragen von der Lehre her, von der geistlichen Ausrichtung her, so müssen wir ja leider sagen, dass wir oft genug darin bestätigt worden sind. Dass eben diese Bewegung, diese großen, riesigen Bewegungen in unserer Zeit geistlich eben nicht gesund sind. Aber wir dürfen nicht von vornherein sagen, je größer eine Gemeinde, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die geistliche Ausrichtung nicht in Ordnung ist. Das wäre verkehrt. Also dürfen wir die Einschätzung einer Gemeinde nicht von vornherein von Zahlen abhängig machen. Und schon gar nicht dürfen wir den Schluss ziehen, dass jede kleine Gemeinde geistlich gesund sei. Nach dem Motto, je kleiner, desto reiner. Also, nicht auf jede kleine Gemeinde passt das Wort, du hast eine kleine Kraft. Wir dürfen das nicht von Zahlen abhängig machen. Nochmal der letzte Satz, nicht auf jede kleine Gemeinde passt das Wort, du hast eine kleine Kraft. Es bleibt also nur die eine Erklärung, Philadelphia war eine Gemeinde, die völlig unabhängig von der Anzahl der Gläubigen dort schwach in sich selbst war, schwach vor Gott, sich abhängig wusste von Gott. Genau im Unterschied zu dem, was der erhöhte Herr über Laodicea sagen muss. Und Watchman Nee hat einmal ein Buch geschrieben über Philadelphia und das sagt, aus Philadelphia wird Laodicea. Reich an Erkenntnissen, aber man verliert die Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus. Und dann wird man reich in sich selbst. Man wird stolz und unabhängig vom Herrn Jesus. Das ist eine große Not. Und diese Gemeinde hier zu Philadelphia hatte eine kleine Kraft in dem Sinne, dass sie sich ständig dessen bewusst war, dass sie in sich selbst völlig ohnmächtig war im Blick auf die göttlichen Dinge. Und sündhaft durch und durch in sich selbst. Und die Gerechtigkeit einzig und allein im Heiland hatte, in Christus hatte. Und von ihm lebte, täglich von ihm und von seiner Gnade, völlig abhängig war von ihm. Darin bestand ihre kleine Kraft. So wie die Rebe am Weinstock ganz abhängig ist vom Lebenssaft, der ihr aus dem Weinstock zufließt. Da dieses schöne Bild, das wir haben aus Johannes Kapitel 15. Und so war diese Gemeinde im Bewusstsein ihrer eigenen Schwachheit Dauerempfänger der Gnade und der Kraft Gottes. Das hatte die Gemeinde. In diesem Sinne hatte sie eine kleine Kraft. Und so wollen wir uns auch nicht gegen mancherlei Zerbruchswege zur Wehr setzen, auf denen wir es lernen, uns völliger auf den starken Arm unseres allmächtigen Heilandes zu stützen. Um Energie zu empfangen, ist es wichtig, dass man am Stromnetz angeschlossen ist. Und so wollen wir festhalten an unserer Schwachheit, in diesem Sinne an unserer Schwachheit, damit wir stark sind im Herrn und in der Macht seiner Stärke, wie Paulus sagt, Epheser Kapitel 6. Halte, was du hast. Halte diese Abhängigkeit fest. Halte diese Schwachheit fest. Mach dich nicht selbstständig. Schau nicht auf dich und denke, du kannst es schon, du schaffst es schon. Nein. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das Zweite. Du hast, ja, was hatte die Gemeinde? Du hast mein Wort bewahrt. Das heißt also, es bestand offenbar in der damaligen Zeit schon die Gefahr, das Alte Testament und auch die apostolischen Briefe, die damals kursierten, hin und her in den Gemeinden gering zu schätzen. Oder sie zumindest mit menschlichen Lehren zu vermischen. Und darum ermahnt Petrus die Gläubigen, nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes verlangen zu haben. Seid begierig nach der lauteren, das heißt nach der unvermischten, unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Wie groß war also die Gefahr, dass fremde Lehren Eingang fanden in der Gemeinde Jesu? Dass man über Jesus und seine Gnade hinaus noch etwas suchte, was zum Heil oder aber zur Erbauung der Gemeinde nötig sei. Wir haben alles in Christus, alles. Wir können uns über das prophetische Wort unterhalten. Wir haben es in Christus Jesus. Von ihm aus bekommen wir Licht darüber. Wir können über die Liebe zu Israel sprechen. Wir haben diese Liebe in Christus. Von ihm aus haben wir diese Liebe zu Israel, auch das Verständnis für das, was noch zukommt. An Gericht, aber auch an wunderbarem Heil für Israel. Wir haben alles in Christus. Haben wir etwas gelöst von ihm, sind wir auf dem verkehrten Weg. Dann handelt es sich um einen Zusatz, um ein Und. Sei es zum ewigen Heil, Galaterbrief, oder sei es zur Erbauung der Gemeinde, Kolosserbrief. Über Christus hinaus gibt es nichts, aber auch gar nichts. Aber diese Gefahr ist groß. Sie findet immer ihren Anknüpfungspunkt in der Natur des Menschen. Dazu neigen wir von Natur aus. Irgendwie das Heil, das wir allein in Christus haben, noch mit anderem zu vermischen. Das ist dann ein Zusatz, der unser Glaubensleben krank macht, unbrauchbar macht. Damals war es eben auch der Einfluss der Gesetzeslehre oder auch der Gnosis, der sich verderblich auswirkte auf das Leben der Gemeinde Jesu. Und heute steht es ja nicht anders. Bibelkritik und der Einfluss fremder Lehren macht sich mehr und mehr bemerkbar. Und wie wichtig, überlebenswichtig, ist es doch für Gemeinde Jesu, bei der gesunden Lehre des Evangeliums zu bleiben und den Irrtümern, die die Ehre Gottes schmälern, zu wehren. Und zu diesen wichtigen, entscheidenden Lehren gehört eben auch das Wort von der Wiederkunft Jesu. Wir lesen einmal Vers 10 dazu, da wird das noch ein bisschen mehr konkretisiert, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Also die Gemeinde hat das Wort Gottes bewahrt. Speziell hat sie auch das Wort von der Geduld bewahrt. Was ist damit gemeint? Andere Übersetzung. Vom standhaften Harren auf mich. Das heißt auf mein Kommen. Die Gemeinde wartete also auf das Kommen des Herrn. Und zwar standhaft. Sie hielt aus in mancherlei Leiden, Anfechtungen, Verfolgungen, Nöten, Schwierigkeiten, Problemen. Sie wartete auf das Kommen des Herrn, wartete auf sein Eingreifen in der Zeit, sie wartete aber auch auf sein Kommen auch am Ende der Zeit. Weil du das Wort bewahrt hast vom standhaften Harren auf mich. Daran knüpft der erhöhte Herr übrigens eine ganz wunderbare Verheißung. Darum will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also, der Blick auf den wiederkommenden Herrn ist für Gemeinde Jesu Bewahrung in der Stunde der Versuchung. Das heißt also, in dem Augenblick, wo ich alles letztlich erwarte vom Kommen des Herrn für diese Welt, erwarte ich nichts von den innerweltlichen, politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Entwicklungen. Das heißt, von einem vereinten Europa erwarte ich nichts, erwarte ich kein Heil. Und von einer Weltreligion, Islam, Judentum, Christentum zusammengefasst, erwarte ich kein Heil. Von all diesen Strömungen in unserer Zeit erwarte ich kein Heil, sondern ich erwarte das Heil einzig und allein vom Kommen des Herrn Jesus Christus. Und bewahrst du das und blickst du auf ihn, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn, bedeutet das für dich Bewahrung vor der Stunde der Versuchung, vor der Verführung. Also das hast du, sagt der Herr, dass du mein Wort bewahrt hast. Halte, was du hast. Halt es fest, dieses Wort. Auch dieses Wort von meinem Wiederkommen. Damit niemand deine Krone nehme. Und als drittes und letztes, du hast meinen Namen nicht verleugnet, so heißt es hier. Also, du hast deine kleine Kraft. Du hast mein Wort bewahrt, ihr Lieben, lasst uns das Wort Gottes bewahren. Manchmal denke ich, wie ist das möglich, dass Leute die Gelegenheit hätten, das Wort Gottes zu hören, auch noch in unserer Zeit, wo andere vielleicht kilometerweit fahren würden, um das Evangelium klar und deutlich zu hören, wenn sie sich einfach davon abwenden und gehen dann irgendwo hin, wo man weiß, da hören sie gar kein klares Evangelium mehr, wo es auch sein mag. Natürlich gibt es auch noch andere Städte oder Städten, wo das Evangelium zu hören ist, auch hier in Wuppertal. Aber es gibt eben auch viele Städte, wo das Evangelium nicht mehr zu hören ist. Und wenn Menschen dann dorthin gehen, dann fragt man sich, was ist nur los? Was ist nur geistlich los mit ihnen? Da wird einem ja Angst und Bange, und das in unserer Zeit, die so ernst ist, wo es darauf ankommt, dass wir im Wort Gottes gegründet und gefestigt werden. Wie kann ich mich dann Sonntag für Sonntag unter eine liberale Verkündigung setzen? Der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Die Stimme der Mietlinge fliehen sie. Manche haben eine enorme Treue zu irgendwelchen Organisationen oder Kirchen oder was weiß ich. Eine enorme Treue. Wie nennt man das? Nibelungentreue nennt man das. Da steht die Treue zu einer Organisation höher als die Treue zum Wort Gottes. Die Treue und die Liebe zum Bibelwort, zum Evangelium. Wir wollen uns darüber nicht ärgern. Wir wollen uns auch nicht darüber erheben. Aber ich sage es noch einmal, da kann einem Angst und Bange werden. Was soll aus diesen Lieben werden, wenn sie keine rechte geistliche Nahrung bekommen? Also, halte, was du hast, auch im Jahr 2008, dieses kostbare Gotteswort, das Gott dir geschenkt hat, das er dir bis zu diesem Augenblick erhalten hat, lass es nicht fahren, halte es fest, egal was kommt, koste es, was es wolle, so müssen wir es sagen, mit einem manchmal zitternden Herzen, weil wir nicht wissen, was das bedeutet für uns. Aber Herr, dein Wort, dieses Wort, das können wir nicht fahren. Können wir nicht missen, es geht nicht. Wovon sollen wir denn leben, ihr Lieben? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wovon sollen wir denn leben, wenn nicht vom Wort Gottes? Lies es zu Hause und höre es in den Versammlungen. Wenn es dir eben möglich ist, höre es auch in den Versammlungen. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Nun, ich habe seit einiger Zeit so ein bisschen losen Kontakt zu einem Bruder in Norddeutschland. Das hängt damit zusammen, dass ich bei ihm Bücher von Rosenius bestellt habe. Und wenn ich mich dann am Telefon von ihm verabschiede und sage dann, Gott befohlen, dann reagiert er darauf, und das scheint mir ganz bewusst zu sein, mit einem, seien Sie dem Heiland befohlen. Das ist mir aufgefallen. Ich denke, warum sagt er das so ganz bewusst? Wenn ich sage, sei Gott befohlen oder seien Sie Gott befohlen, warum sagt er nicht auch, seien Sie Gott befohlen? Ganz bewusst scheint er das zu sagen, seien Sie dem Heiland befohlen. Nun, was steckt dahinter? Dass er weiß, man spricht heute in aller Welt wieder über Gott, aber man meint nicht den Gott der Heiligen Schrift, den Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Gott, als nur den, der sich in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geoffenbart hat. Deshalb sagt er ganz bewusst, seien Sie dem Heiland befohlen. Und wenn man von Jesus spricht heute, muss man auch noch darauf achten und die Frage stellen, welchen Jesus meint man denn nun eigentlich? Auch das ist nicht von vornherein klar. Meint man wirklich den Jesus der Heiligen Schrift? Meint man den Jesus, der am Kreuz uns mit seinem Blut versöhnt hat mit Gott, der unsere Sünde gesühnt hat durch sein Blut? Meint man diesen Jesus, den gekreuzigten Messias? Deshalb ist das erste und zweite Kapitel im ersten Korintherbrief von größter Bedeutung. Und Paulus spricht dann später von einem anderen Jesus, den man auch verkündigte. Und Paulus sagt den Korinthern, wenn man euch einen anderen Jesus verkündigt, naja, dann nehmt ihr das gerne so auf und auch den Geist, der damit verbunden ist, den nehmt ihr gerne an, aber es geht nicht um irgendeinen Jesus und schon gar nicht um einen Propheten Jesus, wie es der Islam lehrt, sondern es geht um den gekreuzigten und auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. In diesem Jesus ist Heil, in seinem Namen ist allein Heil und an diesem Namen scheiden sich zu allen Zeiten die Geister. Und nichts hasst der Widersacher Gottes so sehr wie diesen Namen. Und er hasst alle, die diesen Namen nicht verleugnen. Der Widersacher Gottes hasst uns. Wir stehen auf seiner Liste und wir spüren etwas davon. Und manchmal denkt man, man könnte es nicht mehr aushalten. Wir sind ihm nicht so wichtig um unserer selbst willen. Wir sind ihm wichtig um Jesu willen. Es geht ihm um Jesus und den hasst er. Diesen Namen mag er nicht. Den mag er nicht hören. Der Herr mag uns Gnade schenken. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, sagt der erhöhte Herr zu dieser Gemeinde. Und die Gefahr, diesen Namen zu verleugnen, ist heute in unserer Zeit riesengroß. Ich sprach vorhin bereits von dieser antichristlichen Weltreligion, die man anstrebt, die den Islam, das Judentum und auch das sogenannte Christentum vereinigt. Die ganze Welt wird dadurch verführt. Und wie groß diese Gefahr ist, die Gefahr der Verführung, zeigt die Entwicklung in der evangelikalen Welt. Und da ist das, was man hier in der Informationszeitschrift Topic lesen kann, ein ganz tragischer Beweis dafür. Ich lese uns das einmal vor. Topic hatte über einen Brief berichtet von 138 islamischen Gelehrten, der an zahlreiche christliche Führer geschickt wurde. Darin arbeiteten die Muslime Parallelen zwischen dem Islam und dem Christentum heraus und ermuntern die Christen auf Basis der Liebe zu Gott und dem Nächsten in einen Dialog mit dem Islam einzutreten. Nun haben 138 christliche Führer, hauptsächlich aus den USA, den Muslimen geantwortet. In ihrem gemeinsam unterschriebenen Brief weisen sie darauf hin, dass sowohl der Gott der Bibel als auch Allah die Kraft habe zu lieben und sich deshalb Christen und Muslime auf dieser gemeinsamen Ebene der Liebe treffen könnten. Ganz selbstverständlich wird Allah dem Gott der Bibel gleichgestellt und Aussagen von Jesus werden kommentarlos neben die des islamischen Propheten Mohammed gestellt. Zu Anfang des Briefes bitten die Unterzeichner des Schreibens alle Muslime um Vergebung für die Kreuzzüge und für die Exzesse von Christen im Krieg gegen den Terror. Am Ende des Schriftstückes fordern sie muslimische Führer auf, gemeinsam erste Schritte zu gehen, um die Anforderung Gottes zu erfüllen, sich zu lieben. Und nun möchte man sagen, gut, wenn solch ein Schreiben dann von liberalen Leuten unterschrieben wird, dann ist das eigentlich etwas, was uns nicht befremden sollte. Aber es gibt Unterschriften, die uns erschüttern. Einer von denen, die unterschrieben haben, heißt Bill Hybels, Gründer von Willow Creek. Der andere, Rick Warren, der das Buch geschrieben hat, Leben mit Vision, Gemeinde Saddleback in USA. Robert Schuller ist bekannt für sein falsches Evangelium. Yonggi Ko, das wissen wir, in Südkorea, ist ein weltbekannter Charismatiker. Und was auch erschütternd ist, der Name George Werver wird erwähnt. George Werver, Leiter von OM. Das ist erschütternd, ihr Lieben. Das sollte uns tief demütigen und beugen. Aber auf der anderen Seite wird hier eben auch offenbar, von welch einem Geist diese Bewegungen gesteuert werden. Und immer wieder haben wir davor gewarnt und haben deutlich gemacht und versucht deutlich zu machen, dass Vorsicht angebracht ist im Blick auf diese Bewegungen. Aber wir scheinen in einer Zeit zu leben, von der die Offenbarung des Johannes sagt, wer böse ist, sei fernerhin böse, wer gut ist, sei fernerhin gut. Und was von der Zeit unmittelbar vor der Sintflut gesagt wurde, sie lassen sich von meinem Geist nicht mehr strafen. Und die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu gleicht der Zeit Noahs vor der Sintflut. Sie lassen sich von meinem Geist nicht mehr strafen. Es gibt kaum noch solche, die sich etwas sagen lassen, die da irgendwie sich korrigieren lassen. Also die Gefahr ist riesengroß. Der Herr mag uns Gnade geben. Darum halte fest, was du hast. Was ist das anders als eine Verleugnung des Namens Jesu, in dem allein das Heil ist, wenn man da seine Unterschrift darunter setzt? Halte fest, was du hast. Halte fest an dem Namen Jesus. Es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Also, wir fassen zusammen. Halte fest an der kleinen Kraft, halte fest am Wort Gottes, am Evangelium vom gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn und halte fest an dem Namen Jesu, an dem Namen des Gekreuzigten. Gott will dir Gnade schenken, festzuhalten. Das kannst du ja auch nicht von dir aus. Dazu brauchst du Gnade, um festzuhalten. Ihr hat ein bekannter Kirchenmann einmal gesagt, ich halte, weil ich gehalten werde. Wenn Gott dich nicht hält, dann lässt du los. Dann wirst du das alles fahren lassen. Deshalb bist du ganz auf seine Gnade geworfen. Seine Gnade aber ist für dich da, für das Jahr 2008. Sie ist für dich da und will wirken in dir, damit du festhältst an dem, was dir Gott in Christus Jesus geschenkt hat. Treu ist er, der es verheißen hat. Er wird es auch tun. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen.